der Bibel, die Gott für uns aufschreiben ließ vor langer Zeit. Hier werden sie lebendig für uns heute. Der Podcast Lebendiges Wort.
Karfreitag ist ein trauriger Tag oder ein sehr großer Feiertag.
Ich habe jetzt gerade Kontakt gehabt mit jemand aus dem englischsprachigen Welt und bei denen heißt ja dieser Tag, dieser Freitag vor Ostern, Good Friday. Und Good Friday, guter Freitag, gefällt mir eigentlich besser, weil der eher dem gerecht wird, was dieser Tag bedeutet, als Karfreitag. Was heißt eigentlich Karfreitag, also Karwoche?
Das muss irgendwas Altdeutsches sein, das ist also Trauern einfach. Den Tag, also die Woche ist die Woche der Trauer, wo Jesus gefangen genommen wird und stirbt. Und Karfreitag ist eben der Tag, wo es dann endgültig passiert, wo Jesus zu Tode gebracht wird. Und wir trauern, oder die Christenheit trauert einerseits drum, aber ist natürlich auch der andere Gedanke, dass das der Anfang vom Sieg ist, von dem Sieg, den wir dann zu Ostern feiern werden. Ja, wie können wir den Karfreitag, können wir drüber reden? Was sich da ereignet, lässt sich eigentlich nicht in Worte fassen. In den letzten Jahren hat ja dieser Film von Mel Gibson sehr viele Bilder geliefert, wie es gewesen sein konnte, und er verzichtet da ja auch auf Worte, oder es wird nur aramäisch gesprochen, weil eigentlich die Bilder das enorm starke sind, oder das auch das Erschreckende, wie Jesus dann zu Tode gebracht wird.
Und trotzdem gibt es am Karfreitag ein paar Worte, die ziemlich wichtig sind. Nämlich die sogenannte 7 Worte Jesu am Kreuz, 7 Sätze, die Jesus sagt. Und letzte Worte sind ja in der Regel schon was, was bedeutsam ist. Das ist sowas wie ein Vermächtnis, oder was sagst du in der Stunde deines Todes? Da sagst du nichts Banales mehr, nichts Unwichtiges. Also von daher denke ich, wenn man über den Karfreitag reden möchte, ist es gut, über die 7 Worte von Jesus am Kreuz zu reden.
Ja, diese 7 Worte kann man jetzt nicht direkt in die Bibelstelle sagen, denn jeder Evangelist hat es anders aufgelistet und alle Worte oder eben Aussprüche am Kreuz sind nie zusammen. Bei einem Evangelisten, wir springen also ein bisschen hin und her. Da heißt es im Lukas-Evangelium, dass Jesus also abgeführt wurde. Das wird ja bei allen Evangelien berichtet. Und dann eben auf dem Hügel Golgatha ans Kreuz genagelt und gekreuzigt mit 2 Verbrechern. Das entzieht sich fast der Vorstellungskraft, wie brutal das war, wenn da diese kräftigen Männer an Balken genagelt worden sind und dann in die Höhe gezogen oder hochgehoben oder wie immer man das gemacht hat und sie dann in ihren Wunden da hingen. Also die römischen Soldaten waren da sicherlich einiges gewöhnt, was sie da zu hören bekommen haben, wenn sie gekreuzigt haben. Fluchen und Verwünschung und Geschrei. Und ja, Lukas überliefert uns, was Jesus als erstes von sich gegeben hat. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.
Ist schon eigentlich eine ungewöhnliche Aussage in der Situation. Zum einen die Bitte um Vergebung. Man würde ja eigentlich denken, Vater, straf sie für das Unrecht, was sie mir antun. Aber Jesus bittet um Vergebung. Und aber ich finde noch ungewöhnlicher, dass er sagt, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich dachte eigentlich, die Priester, die Schriftgelehrten, die führenden Männer in Jerusalem, die wussten sehr genau, was sie tun. Die hatten das ja von langer Hand geplant, Jesus töten zu lassen. Die römischen Soldaten, die wussten doch ganz genau, was sie tun.
Es scheint auch so ein bisschen im Widerspruch zu stehen zu dem Vergeben. Also vergib ihnen. Also vergeben wird eine Schuld, die auf einem lastet. Und wenn er Jesus aber gleich die Entschuldigung bringt, die wissen ja gar nicht, was sie tun, die führen ja nur Befehle aus, ja, dann sind sie dann überhaupt schuldig? Warum muss Jesus für sie beten? Vater, vergib ihnen. Das ist das Entscheidende, dass Jesus also diesen Geist der Nächstenliebe bis ans Kreuz zeigt. Dass er also das lebt und zeigt, es geht ihm nicht um Rache. Es geht ihm nicht darum, dass jetzt ein Blitzstrahl vom Himmel kommt und die alle vernichtet. Das hätte er ja schon längst haben können. Sondern ihm geht es ja darum, ja, dass er freiwillig leidet und stirbt.
Ja, ich finde, also an der Stelle finde ich es eigentlich tröstlich für uns.
Wenn er sogar für die Soldaten gebetet hat, wie viel mehr betet er für uns? Vater, vergib uns, oder vergib ihnen.
auch wenn sie wissen, was sie tun, wenn sie sich sehr wohl bewusst sind, dass sie sündigen. Und natürlich auch die Sünde, die wir unbewusst begehen.
Ja, und damit ist das Thema gesetzt für die Kreuzigung, weswegen Jesus leidet und stirbt. Es geht darum, dass Gott das Zorn auf Jesus legt und dass er diese Schuld der Welt trägt.
Und damit kommen wir gleich zum zweiten Wort. Wenn Jesus die Schuld der Welt trägt, dann gibt es Hoffnung, auch für die schlimmste Menschen. Und das zweite Wort, das steht auch im Lukas-Evangelium.
Da hören wir also auf ein Zwiegespräch, eigentlich sind es drei, die gekreuzigt worden sind, die jetzt miteinander reden. Und zuerst kommt Spott von dem einen Verbrecher, der mit Jesus gekreuzigt worden ist, der sich, herablassend über Jesus eigentlich lästert und spottet, wenn du der Christus bist, ja, dann kannst du uns ja helfen, dass wir hier rauskommen. Und dann kommt die Antwort von dem anderen Verbrecher, der auch mitgekreuzigt wird, und das ist das Überraschende. Da wies ihn der andere zurecht und sprach, und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist. Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen, dieser aber hat nichts Unrechtes getan.
Das ist jetzt ein letztes Wort eines Verbrechers. Und es ist interessant, dass er am Kreuz quasi ein Beichtbekenntnis abgibt, dass er sagt, wir sind mit Recht in der Verdammnis. Wir haben dieses Urteil mit Recht empfangen, aber der neben uns, Jesus, der hat nichts Unrechtes getan. Also er erkennt in der Stunde seines Todes, Jesus hängt unschuldig am Kreuz.
Ja, das ist ein weiterer Zeuge dafür, dass Jesus unschuldig stirbt. Und dann kommt also nach dem Beichtbekenntnis diese Bitte Kyrie Eleison. Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus antwortete ihm dann, und das ist also das zweite Wort am Kreuz, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein.
Das ist eine grandiose Zusage. Wahrlich, ich sage dir, also Amen, es ist ganz gewiss, was ich dir jetzt sage. Und dann kommt, ich sage dir, du ganz persönlich wirst heute mit mir im Paradies sein. Also das ist ja eine Zusage, wenn du jetzt stirbst, zu wissen, heute noch, nicht irgendwann vielleicht, sondern in der Stunde deines Todes wirst du mit mir im Paradies sein.
Ein Verbrecher, der zu Recht bestraft ist, ob die Strafe angemessen wird, ob wir heute vielleicht nicht für angemessen halten, aber einer, der also ein übler Schurke war, dem kann Jesus genau das sagen, du wirst mit mir im Paradies sein.
Warum? Und nicht irgendwann nach 1000 Jahren, ja, sondern heute.
Ja, weil er heute stirbt, dann geht er ein in das ewige Heute. Und weil er sich an Jesus wendet mit diesem Beichtbekenntnis, wir sind schuldig und Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst, darauf folgt diese Zusage. Heute wirst du mit mir im Paradies sein.
Das ist eigentlich auch was uns tröstet kann in der Stunde unseres Todes, dass wenn wir eben leben und sterben im Vertrauen darauf, dass Jesus als Unschuldiger für unsere Sünde gestorben ist, dass wir dann in der Stunde unseres Todes gewiss sein können, auch wir dürfen mit Jesus im Paradies sein. Er heißt uns dort willkommen.
Dann geht es weiter. Wir blättern jetzt mal vom Lukas-Evangelium in das Johannes-Evangelium. Der Apostel Johannes war mit unter dem Kreuz. Er war also dort mit zugegen. Er hat es selber gesehen. Und da lesen wir dann von einem Gespräch, das Jesus nochmal ganz menschlich zeigt, eigentlich seine Familie zeigt. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seine Mutterschwester, Maria, die Frau des Klophas, und Maria von Magdala. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich.
Also bei diesem Wort am Kreuz, bei diesen beiden Sätzen, da wundere ich mich jedes Jahr, wenn es an Karfreitag gelesen wird, und denke, wieso kümmert sich Jesus noch um seine Mutter? Es wäre ja eigentlich, also da müsste er eigentlich sagen, okay, ich sterbe, ich habe noch Geschwister, sollen die sich doch kümmern?
Ja, also wenn man es richtig theologisch nehmen will, das ist nochmal diese andere Art von Gehorsam, die Jesus gezeigt hat, dass er also aktiv handelnd alle Gebote erfüllt hat. Und wie hat Jesus das vierte Gebot für uns erfüllt an unserer Stelle?
Also das vierte Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren.
Ja, das hat er also erfüllt, dass er seinen Eltern erstmal gehorsam war. Aber jetzt auch im Alter, dass er also für die soziale Versorgung von seiner Mutter sorgt und sich darum kümmert, jetzt, wo er nicht mehr da ist, wo er sich nicht um sie kümmern kann, dann tut er es eben auf die Art und Weise, dass er den Johannes einsetzt als Stiefsohn sozusagen. Und
es ist ja auch echt ein Zeichen der Liebe von Jesus, dass er in der Stunde seines Todes an den Mensch denkt, der ihn geboren hat und sagt, ich sorge fürs Alter, für diese Frau und sie ihrem Johannes anvertraut. Also nicht nur diese vollkommene Gerechtigkeit, dass er alle Gebote erfüllt, bis ins Letzte, auch für uns, sondern einfach auch ein Zeichen der Liebe,
ja,
das er da tut.
Dass er in diesen entsetzlichen Qualen noch in der Lage ist, an seine Mutter oder an die Verhältnisse seiner Mutter zu denken. Und ja, also Jesus ist nicht nur dafür da, dass er für unsere Sünde gesühnt hat, sondern ja, wir können ihn auch bitten, Herr, gib, dass mein Gehalt reicht, bis der Monat zu Ende ist oder dass ich diese Anstellung kriege oder dass um die ganz alltäglichen Dinge kümmert sich Jesus auch.
Ja, und ich sehe in dem Satz auch noch einen Trost für Menschen, die vielleicht Probleme haben mit ihrer Herkunftsfamilie, die vielleicht die Liebe von Eltern nicht erfahren haben oder die vielleicht sogar als Kind ausgesetzt worden sind, zur Adoption freigegeben worden sind. Jesus sagt an einer anderen Stelle, wer mein Wort tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Das heißt, jeder, der an Jesus glaubt, gehört zu seiner Familie. Und für den sorgt er auch. Um den kümmert er sich. Also Jesus stellt die Menschen, die an ihn glauben, auch in eine neue Familie hinein. Ganz egal, welche Erfahrungen du mit deiner Herkunftsfamilie gemacht hast.
Und es ist natürlich auch die Aufforderung an alle Kinder, die älter werden und erwachsen sind und die alten älter schwach werden sehen. Ihr habt da noch eine Aufgabe. Wo ihr klein wart, haben euch die Eltern an der Hand genommen, uns Laufen beigebracht und euch gefüttert. Und jetzt kann es irgendwann mal dran sein, dass ihr eure Eltern an der Hand nehmen müsst, beziehungsweise füttern müsst. Das war der erste Teil der Worte am Kreuz. Und dann wird uns berichtet, dass es eine lange Finsternis gab, die ganz ungewöhnlich war. Es war ja Vollmond, also kann keine Sonnenfinsternis gewesen sein, bis zur 9. Stunde. Am Nachmittag um 3 ist es also nach unserer Uhr. Das lesen wir dann im Markus-Evangelium. Und zu der 9. Stunde rief Jesus laut, Eli Lama Asabtani, das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Und das hat er bestimmt nicht so gelassen ausgesprochen, wie du das gerade gesagt hast, sondern also für mich, wenn ich das höre, klingt fast eine Qual mit. Die Qual der Gottverlassenheit.
Also ein Entsetzensschrei, nicht nur der körperlichen Schmerzen, sondern hier werden wir in das Seelenleben von Jesus eingeführt. Und er schreit also unter den seelischen Qualen, dass seine Jünger ihn verlassen haben. Sie haben ihn alle verlassen, keiner hilft ihm. Und jetzt kommt das Schrecklichste, was man sich denken kann. Mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Ja, und das ist tatsächlich furchtbar. Also von der, Jesus hat den Himmel verlassen, als er Mensch geworden ist. Aber in seiner ganzen Lebenszeit, überall in der Evangelie, lesen wir, dass er in einer ganz engen Verbindung mit dem Vater gelebt hat. Und immer gehört hat auf den Vater, Beziehung gehabt hat mit dem Vater. Und jetzt am Kreuz, in der Stunde seiner größten Not, muss er schreien und muss es erleben, er ist von Gott verlassen, buchstäblich.
Ja, wie können wir die Frage beantworten, warum hast du mich verlassen?
Ja, man kann es eigentlich nur verstehen, wenn man weiß, dass Gott ein heiliger Gott ist, ein gerechter Gott und dass in Jesus in dem Moment die gesamte Sünde der Welt, von aller Zeit, vom Anfang, vom Sündefall bis zum Ende dieser Welt, hängt in Jesus die Sünde am Kreuz. Und der heilige Gott und diese personifizierte Sünde Jesus passen nicht zusammen. Also Gott muss sich von seinem Sohn abwenden, weil auf ihm die Sünde liegt.
Nicht nur die Menschen wenden sich ab, sondern Gott wendet sich ab eben von diesem schrecklichen Sünder. Ja, wir haben es gerade gehört von dem anderen Verbrecher, dass der Jesus das Zeugnis ausstellt, der hat nichts Böses getan. hat er nicht. Aber ihm wird die Sünde der Welt zugerechnet, also auch meine Sünde lastet auf Jesus.
Da fällt mir gerade ein, der Paulus, der schreibt, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Also Gott macht seinen Sohn zur Sünde und muss sich dann abwenden. Das ist ja auch nicht nur eine Qual für Jesus, das ist ja auch eine unglaubliche Qual für Gott, sein himmlischer Vater. Und er hat ihn zur Sünde gemacht, damit wir vor Gott gerecht dastehen können.
Weil Jesus also in dieser Gottverlassenheit war, brauchen wir nicht zu fürchten, dass wir von Gott verlassen sind. Ja, was will man dazu sagen noch? Das ist einfach dieses Bild von dem, der da leidet, der so fürchterlich leidet und der nicht nur körperlich leidet, sondern auch seelisch leidet. Das hat es gekostet, um uns zu erlösen. Wir können nur stumm und dankbar niederknien vor dem, was Jesus für uns getan hat.
Nach diesem tiefe geistliche Wort und was man nicht aussprechen könnte, kommt jetzt was, ich sag mal, fast eher Banales, was Menschliches.
Ja, das körperliche Leiden. Danach, als Jesus wusste, dass er schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet.
Jesus hat Durst, also er äußert ein ganz menschliches Bedürfnis. Und ich habe gelesen, dass bei der Kreuzigung wohl rasender Durst eine der Begleiterscheinungen war.
Das waren also diese grausame Misshandlung und dann im Luftringen und dann eben nicht mal was zu trinken zu haben.
Ich denke, das zeigt uns auch, dass Jesus am Kreuz eben auch ganz als Mensch stirbt. Also er ist ein Mensch, der Schmerzen hat und der eben auch menschliche Bedürfnisse hat, nämlich Durst.
Es ist also nicht, dass Gott sich hier zurückgezogen hat und da eigentlich nichts empfindet, sondern Jesus empfindet das ganz wie die anderen Menschen, auch wie die anderen beiden Verbrecher, die dort mit sterben müssen. Er empfindet das, dass er ja zu Tode gefoltert wird. Das ist noch interessant, dass hier steht, damit die Schrift erfüllt würde. Man kann da in die anderen, in die Schriftworte, also im Alten Testament, reinschauen. Und das ist das Überraschende, dass eigentlich die ausführlichsten Worte am Kreuz Jesus schon vorher hat aufschreiben lassen, nämlich zum Beispiel im Psalm 22. Ich lese da mal ein paar Verse vor. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt mir am Gaumen. Und du legst mich in des Todes Staub. Denn Hunde haben mich umgeben und der bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Ich kann meine Knochen alle zählen. Sie aber schauen zu und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Ja, da steht also schon in den Psalmen eigentlich die meisten Worte von Jesus am Kreuz, hat Jesus schon ja, 1000 Jahre vorher offenbaren lassen. Damit machen wir auch was über die Art und Weise, wie Gott redet in der Bibel. Er redet ohne Zeit. Für ihn ist das alles er ist eben ewig im.
Und in Psalm 69 steht dann sogar noch in Vers 22, sie geben mir Galle zu essen und Essig zu trinken gegen meinen großen Durst. Also es wird wirklich, Gott achtet auch darauf, dass das, was 1000 Jahre vorher prophezeit angekündigt wird über Jesus, dass nicht nur das große Heil erfüllt wird, sondern dass eben auch die kleinen Details erfüllt werden. Und es gibt uns ja auch wieder Hoffnung und Zuversicht zu wissen, wenn Gott im Leben und im Sterben von Jesus auf diese Kleinigkeiten achtet, dass alles erfüllt wird, dann dürfen wir auch wissen, dass die Verheißungen, die uns gelten, durch den Tod von Jesus und durch sein Auferstehen, dass Gott die auch Punkt für Punkt erfüllt.
Ja. Jesus hat also alles, was vorausgesagt war, erfüllt. Und Erfüllung, das ist ein gutes Stichwort oder die Brücke zum nächsten Mord am Kreuz. Da sind wir wieder im Johannesevangelium. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht.
Und es ist ja tatsächlich nur ein einziges Wort im Griechischen, was da steht.
Ja, Tetelestai.
Genau, Tetelestai. Und ich habe gelesen, dass das so ist wie bei uns. Vielleicht kennt das noch der eine oder andere, als man früher Rechnungen bekommen hat und dann gegangen ist und die bezahlt hat, dann macht der Ladenbesitzer einen Stempel drunter, bezahlt. Und so hat wohl im griechischen Umfeld damals der Ladenbesitzer drunter geschrieben, Tetelestai, die Rechnung ist beglichen. Es ist nichts mehr offen.
Welche Rechnung ist beglichen mit dem, dass Jesus jetzt am Kreuz stirbt?
Es ist die Frage nach dem Opfer für Sünde, wo es heißt, Jesus ist einmal geopfert worden. Die Rechnung ist beglichen, es braucht kein Opfer mehr für die Sünde.
Er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. So heißt es beim Propheten Jesaja. Es ist vollbracht. Ja, was hat Jesus vollbracht?
Werden wir durch Gottes Gesetz verurteilt? Nein, es gibt keine Verurteilung für die, die in Christus Jesus sind, heißt es im Römerbrief. Oder er ist für unsere Sünde gekreuzigt worden.
Ja, oder hat unsere Sünde an seinem Leib auf das Holz getragen.
Also es ist vollbracht. Du musst keine Angst mehr davor haben, dass Gottes Gesetz dich verurteilt.
Das ganze Erlösungswerk, also diesen Plan, den Gott also über die Jahrhunderte verfolgt hat, dass er die Menschen erlösen will von der Sünde, vom Tod, dass Gott uns frei machen will, dieser Plan ist zu Ende geführt. Es ist geschafft, es ist erledigt.
Und musst du jetzt perfekt leben, nach Gottes Maßstäbe? Auch das ist vollbracht.
Jesus hat also die Gebote für uns erfüllt und all das schenkt er uns. Er schenkt uns sein heiliges Leben, das wird uns zugerechnet durch den Glauben, und die Vergebung wird allen, die an Jesus glauben, zugerechnet.
Und im Hebräerbrief heißt da, durch ein einziges Opfer hat Jesus die, die geheiligt werden sollen, für immer vollkommen gemacht. Für immer vollkommen gemacht. Es ist bezahlt, es ist beendet.
Es ist vollbracht. Vollendet. Das ist also dann eigentlich schon das letzte Wort, was Jesus zu sagen hat. Das ist eine ganze Predigt, die uns einlädt, immer wieder unter das Kreuz zu kommen und das am Karfreitag auch immer wieder zu hören. Wann immer uns Zweifel kommen, ob Jesus auch meine Sünde getragen hat, ob die Schuld, die mein Gewissen plagt, ob die weggenommen ist, ja, es ist vollbracht, das ist perfekt, das ist erledigt. Also von der Zeitform ist es perfekt und es ist erledigt. Jetzt ist alles geschafft.
Und dann bleibt eigentlich nur noch eines.
Das wäre dann das letzte Wort, was uns überliefert wird. Da blättern wir in das Lukas-Evangelium. Und da heißt es, und Jesus rief laut, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er.
Das allerletzte Wort von Jesus ist ein Wort der Zuversicht.
Dieser Kluft zu Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, ist also damit nicht mehr da. Jesus hat vollbracht, was er vollbringen müsste. Und er kann sich jetzt seinen Geist in die Hände des Vaters befehlen.
Genau, und das finde ich interessant. Vorher heißt es, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also dieser heilige, dieser zornige Gott. Und jetzt kann er ganz vertrauensvoll sagen, Vater. Dieses wie ein Kind befiehlt er seinen Geist in die Hände des Vaters. Er befiehlt sich im Vater. Also da spricht ganz viel Vertrauen raus. Ganz viel Liebe, ganz viel Wissen drum. Mein Geist ist beim himmlischen Vater in der richtigen Hand. Und ich glaube, dass das für uns auch ein ganz großer Trost sein kann, wenn wir im Glauben sterben, zu wissen, ich kann meinen Geist in Gottes Hände befehlen. Und dort ist er, bei meinem himmlischen Vater, ist er um Jesu Willen gut aufgehoben.
Ja, das hat ja Paul Gerhardt dann schön in Worte gefasst in dem Lied O Haupt voll Blut und Wunden. Da heißt dann am Ende, wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir. Wenn ich den Tod soll leiden, so tritt du dann herfür. Wenn mir am allerbängsten wird um das Herz sein, so reiß mich aus den Ängsten, Kraft deiner Angst und Pein.
Amen.
Lebendiges Wort, ein Angebot der lutherischen Freikirche im Alpenraum. Ich bin Pastor Jonas Schröter und bedanke mich bei den Mitwirkenden. www.kleinekraft.de